Ein Hinweis, bevor die Folge anfängt. Sie ist aufgenommen worden am Dienstag, am 30. Juli. Aus aktuellem Anlass haben wir zu dieser Folge noch ein Update aufgenommen. Ihr findet das auch im Feed von Apropos, wenn ihr ein bisschen aufscrollt. Und wenn ihr über alle News informiert bleiben wollt, dann empfehle ich euch natürlich auch die Webseite und die App vom Tagesanzeiger. Dort findet ihr jeweils die aktuellsten Entwicklungen. Heute bei Apropos: die Angst vor einer Eskalation des Nahostkonflikts. Seit dem 7. Oktober herrscht Krieg zwischen Israel und der Hamas, bisher vor allem im Gazastreifen. Seit dem Start dieses Krieges sind aber auch die Sorgen gross, dass der Konflikt könnte um sich greifen in der Region, dass er also könnte zu einem Flächenbrand werden. Aktuell ist die Lage angespannt wegen einem Raketenangriff auf einen Fußballplatz in den Golanhöhen, die von Israel besetzt sind.
Israels Ministerpräsident Netanyahu besuchte heute Mashdal Shams, den Ort des Raketenangriffs. Dabei versicherte er, dass der Vergeltungsschlag kommen werde.
12 Kinder und Jugendliche sind dabei ums Leben gekommen. Israel sieht die Hezbollah-Miliz als Absender dieser Rakete. Und Mitglieder der israelischen Regierung fordern jetzt einen Gegenschlag auf den Libanon, wo die Hezbollah unter anderem stationiert ist.
Der Staat Israel kann und wird dies nicht durchgehen lassen. Unsere Antwort wird kommen und sie wird schwerwiegend sein.
Nach der Eskalation der Hezbollah mit dem Angriff auf die Golanhöhen herrscht nun große Sorge vor einem offenen Krieg.
Wie gefährlich ist die Situation und was bedeutet sie für Bemühungen um eine Waffenruhe in der Region? Über das reden wir heute in einer neuen Folge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Bernd Dörries. Er ist Nahost-Korrespondent beim Tagesanzeiger und bei der Süddeutschen Zeitung. Hallo Bernd.
Hallo.
Ein kleiner Hinweis, wir nehmen den Podcast am Dienstag am Mittag auf. Das ist der entsprechende Informationsstand. Und gerade noch ein zweiter Hinweis, beim Bernd Dörries wird im Hintergrund im Moment gerade bauen. Darum hört man vielleicht zwischen ihnen Baugeräusche auf der Aufnahme. Wir entschuldigen uns für das. Bernd, am Wochenende hat es einen Angriff auf ein Fußballfeld in den Golanhöhen. 12 Kinder und Jugendliche sind dabei ums Leben gekommen. Was ist das für ein Gebiet und wer sind die Betroffenen von dem Angriff?
Die Golanhöhen sind eine Region im Norden Israels, die an Syrien angrenzt. Im Sechstagekrieg 1967 haben israelische Truppen dieses Gebiet besetzt, um eine Pufferzone zu schaffen. 1982 wurden die Golanhöhen auch formal annektiert. Das ist allerdings bis heute nicht anerkannt. In den Golanhöhen leben mittlerweile auch israelische, jüdische Siedler und Staatsbürger. Es leben dort aber auch Drusen. Die Drusen sind ein Volk und eine Religionsgemeinschaft, die sich verteilt über Israel, Libanon und Syrien. Im Norden Israels, auf den Golanhöhen, sehen sich die meisten Drusen noch eher als Syrer. Etwa ein Drittel davon haben aber auch die israelische Staatsbürgerschaft angenommen. Mhm. Sie haben sich bisher nicht als Teil dieses ganzen Krieges, der ja vor allem in Gaza abspielt, gesehen, konnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass sie jemals ins Visier der Hezbollah geraten könnten. Deshalb wurden die Golanhöhen anders als der Norden Israels bisher auch nicht evakuiert. Das ist mittlerweile natürlich eine tragische Fehlentscheidung, weil bei dem Angriff am Samstag 12 Kinder und Jugendliche auf einem Fußballplatz ums Leben gekommen sind.
Die Rakete, die hat also die Kinder und Jugendlichen getroffen, die dort am Fußball spielen waren. Du hast gesagt, das ist eine Region, die bisher nicht Teil des Krieges war. Unklar ist ja, woher die Rakete gekommen ist. Was ist die wahrscheinlichste Erklärung?
Der israelische Geheimdienst und auch die US-Geheimdienste gehen davon aus, dass sich es bei der Rakete um ein iranisches Modell gehandelt hat, das von der Hezbollah benutzt wird. Die Hezbollah streitet das ab und sagt, es sei eine Luftabwehrrakete der Israelis gewesen, die dort gelandet sei. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es tatsächlich eine Hezbollah-Rakete war. Die Frage ist, ob dieser Beschuss absichtlich stattgefunden hat oder ob es eine Rakete war, die dort eigentlich gar nicht hätte landen sollen.
Mhm. Mutmaßlich hinter dem Angriff steckt also die Hisbollah. Wer ist das genau schon wieder und warum operiert sie vom Libanon aus?
Die Hisbollah ist eine Miliz aus dem Süden des Libanon. Sie besteht vor allem aus schiitischen Terrorkämpfern, die vom Iran gesteuert wird, von den Mullahs aus Teheran. Die Hisbollah sieht sich selber nicht nur als Terrorgruppe, sondern ist auch eine politische Partei, ist eine Wohlfahrtsorganisation und hat sich seit vielen Jahren der Sache der Palästinenser verschrieben.
Und warum operiert sie vom Libanon aus?
Im Süden des Libanon leben viele, viele 10.000 Palästinenser. Der Süden des Libanon grenzt an Israel an. Israel hat den Süden des Libanon mehrfach angegriffen in den vergangenen Jahrzehnten als Antwort auf palästinensischen Terror, der aus dem Süden des Libanon israelische Ziele ins Visier genommen hat.
Und man muss sagen, die Hisbollah, die ist auch schon seit Anfang von dem Nahostkrieg Teil vom Kriegsgeschehen.
Seit Monaten beschießen sich Israeli und die iranische unterstützte Miliz im Grenzgebiet. Die Frage, ob der Tod von Kindern und Jugendlichen dort am Wochenende das Überschreiten der Eskalationsschwelle bedeutet, ist noch nicht beantwortet.
Die Hisbollah sieht sich selber als sogenannte Achse des Widerstandes. Das sind von Teheran finanzierte, gegründete und teilweise auch befehligte Milizen. Dazu gehört die Hamas, dazu gehören die Houthis im Jemen und dazu gehört auch die Hisbollah. Sie alle bekämpfen Israel, sie alle wollen Israel vernichten. Bei der Hisbollah sieht man aber, dass sie zwar verbal immer lautstark sagt, dass sie Israel vernichten wird. Man hat aber jetzt in den vergangenen Monaten gemerkt, dass sie dies faktisch nicht versucht hat. Natürlich schießt sie jeden Tag Raketen nach Israel, die dort auch Schäden anrichten, die auch Menschen töten. Aber der ganz große Angriff ist nicht passiert bisher. Darin zeigt sich, dass die Mullahs in Teheran, die Hisbollah maßgeblich unterstützen, die Raketen liefern, die sie befehligen, die Hisbollah als Faustpfand behalten wollen. Die Hisbollah ist für die Mullahs in Teheran der größte Schutz vor einem direkten israelischen Angriff. Und man wird die Hisbollah nur opfern, wenn Israel tatsächlich den Iran angreift.
Mhm. Trotzdem kommt jetzt von dieser Hisbollah aus mutmaßlich die Rakete, die auf den Golanhöhen 12 Kinder und Jugendliche getötet hat. Israel hat ja sofort auf den Angriff reagiert. Man plane einen Vergeltungsschlag. Das haben der Verteidigungsminister Yoav Gallant und der Ministerpräsident Benjamin Netanyahu angekündigt.
Israels Ministerpräsident Netanyahu besuchte heute Mashdal Shams, den Ort des Raketenangriffs. Dabei versicherte er, dass der Vergeltungsschlag kommen werde.
Der Staat Israel kann und wird dies nicht durchgehen lassen. Unsere Antwort wird kommen und sie wird schwerwiegend sein.
Was löst die Drohung jetzt im Libanon aus?
Für uns in Europa oder für viele, für uns in der Schweiz und in Deutschland, wir assoziieren den Libanon immer mit Krieg und Krisen. Wenn gerade nicht gekämpft wird, ist eine Wirtschaftskrise. Wenn gerade keine Wirtschaftskrise ist, steht der nächste Krieg kurz bevor. Wer aber selber mal im Libanon gewesen ist, weiß, dass das ein unglaublich reiches Land ist, reich an Geschichte, reich an Kultur, reich an Restaurants, an Bars, an schönen Stränden. Die Libanesen haben es leider in den letzten Jahrzehnten nicht gut erwischt mit der Geschichte, wenn man das so sagen darf. Es gab immer wieder Kriege, es gab immer wieder Krisen. In gewisser Weise ist, glaube ich, jeder Libanese mit einem Krieg aufgewachsen, hat Menschen aus der Familie verloren. Man kann nicht sagen, dass das zu einer Gewöhnung geführt hat, aber man weiß natürlich, mit Kriegen und Krisen umzugehen. Und man versucht natürlich, sich so viel Normalität zu behalten, wie möglich ist. Das heißt natürlich, dass Libanesen auch weiter ihren Alltag leben möchten, dass sie weiter ins Restaurant gehen möchten, dass sie weiter an den Strand gehen möchten. Und die Mehrheit aller Libanesen ist, glaube ich, gegen eine weitere Eskalation des Krieges. Die sind zwar sehr kritisch, was Israel gegenüber angeht, aber sie sind sehr viele auch genauso kritisch, was die Rolle der Hisbollah in diesem Konflikt angeht.
Bernd, du hast vorher schon gesagt, dass der Iran vermutlich wenig Interesse hat an einer Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah. Wie sieht es denn auf der israelischen Seite aus? Könnte so ein offener Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah im Sinn sein von der Regierung von Benjamin Netanyahu?
Ich denke nicht. Die israelische Armee kämpft jetzt seit 10 Monaten in Gaza. Das ist ein sehr schwieriger Krieg. Die Hamas hat sich in Tunneln verschanzt. Der Erfolg dieser Aktion ist bisher überschaubar. Er hat aber unglaubliche Kosten verursacht. Es wurden unheimlich viele Bomben abgeworfen. Zehntausende Soldaten waren im Einsatz, die natürlich auch Ruhepausen brauchen, die auch heim wollen zu ihren Familien. Ich denke, die israelische Armee ist nicht in der Lage, einen Krieg an einer zweiten Front zu beginnen. Von daher rechne ich damit, rechnen auch andere Beobachter damit, dass es zwar einen sehr massiven Vergeltungsschlag geben wird in den kommenden Tagen, dass dieser aber nicht zur ganz großen Eskalation führen wird.
In den letzten Tagen hat sich auch noch der türkische Ministerpräsident, der Recep Tayyip Erdogan, zum Konflikt geäussert an einer Parteiveranstaltung von seiner Partei AKP, nämlich mit der Drohung, sich auch in den Krieg einzumischen und in Israel einzumarschieren.
Der türkische Staatspräsident Erdogan hat einen Einsatz türkischer Kräfte in Israel zur Unterstützung der Palästinenser ins Spiel gebracht.
Der türkische Präsident Erdogan hat Israel mit einer militärischen Einmischung in den Gaza-Krieg gedroht.
Was ist von dieser Aussage zu halten?
Da ist, glaube ich, wenig davon zu halten. Ich halte das für bloße Rhetorik, die an sein innenpolitisches Publikum gerichtet ist. Man muss bedenken, dass Erdogan Präsident eines mehrheitlich muslimischen Landes ist und wie in den meisten anderen muslimischen Ländern auch, gibt es natürlich eine große Solidarität mit den Palästinensern. Erdogan ist sehr israelkritisch, hat diese Kritik in den letzten Wochen und Monaten immer weiter und wieder verstärkt. Ich denke, in diesem Kontext ist das zu sehen, dass er wirklich in den Krieg eingreift, halte ich für undenkbar.
Bernd, ich möchte in diesem Podcast noch ein bisschen auf die allgemeine Lage schauen. Der aktuelle Nahostkonflikt, der dauert ja jetzt schon 10 Monate seit dem 7. Oktober. Dort ist der losgegangen. Er konzentriert sich ja vor allem im Moment auf den Gazastreifen. Wo steht der Krieg ganz allgemein?
Wir nähern uns im Gazastreifen jetzt der Marke von 40.000 Toten. Das sind Zahlen, die von Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde herausgibt. Die haben sich in der Vergangenheit aber im Großen und Ganzen als einigermaßen zuverlässig erwiesen. Es ist also eine ungeheure Todeszahl dort im Gazastreifen. Der militärische Erfolg Israels hält sich in Grenzen. Die ganz großen Führer der Hamas wurden bisher weder gefasst noch getötet. Israel kontrolliert ungefähr 1/4 des Gazastreifens. Das sind vor allem 2 Korridore in der Mitte und an der Grenze zu Ägypten. In anderen Teilen des Gazastreifens hat Israel immer wieder große Probleme. Da gibt es im Norden und auch in Gaza-Stadt Gebiete, die von Israel schon vor Wochen und Monaten als von der Hamas befreit erklärt wurden. Mehrere Wochen später hört man dann, dass es eben ganz so nicht war, dass die Hamas dort zurückkommt. Und das ist eigentlich der Kreislauf dieses Konflikts, den wir gerade sehen. Es gibt keine wirklichen Fortschritte mehr. Es ist ein bisschen ein eingefrorener Konflikt. Was die militärische Lage angeht, leiden tut nach wie vor die Zivilbevölkerung. Es kommt immer noch zu wenig Hilfe nach Gaza. Mittlerweile sind die Grenzübergänge nach Ägypten geschlossen. Das heißt, Kranke, Verletzte, Menschen, die Krebs haben, die in eine Krebsklinik müssten, kommen nicht aus Gaza heraus. Ich glaube, Israel führt diesen Krieg vor allem deshalb, weil Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident, ihn weiter führen will. Ihm fehlt nach wie vor der Plan, was in Gaza passieren soll, wenn einmal nicht mehr gekämpft wird. Und er will vor allem diesen Krieg weiterführen, weil er ihn an der Macht hält.
Inwiefern hilft ihm der Krieg denn, seine Macht zu sichern?
Ich glaube, Netanyahu hat 3 Grundprobleme derzeit in Israel. Das erste Problem ist, dass er bei ganz großen Teilen der Bevölkerung verhasst ist, dass er, wenn Wahlen anstehen würden, nach allem, was man weiß, aus Umfragen nicht wiedergewählt werden würde, weil viele Israelis ihm natürlich vorwerfen, dass er dieses Massaker der Hamas, das Schlimmste seit Ende des Zweiten Weltkriegs an der jüdischen Bevölkerung, zugelassen hat. Das zweite Problem ist seine sehr fragile Koalition. Er ist auf die Mitwirkung seiner rechtsextremen Koalitionspartner angewiesen. Die wollen diesen Krieg zu Ende führen, bis Hamas vernichtet ist. Das ist ein wenig wahrscheinliches Ziel, sagen alle Militärexperten. Das interessiert die rechten Parteien aber wenig. Das dritte Problem Netanjahus sind die Korruptionsermittlungen und der Prozess vor der Justiz gegen ihn, den er hofft aufzuschieben durch einen immer längeren Krieg in Gaza.
Du hast die vielen Todesopfer angesprochen, darunter eben auch viele Zivilistinnen und Zivilisten. International versuchen ja verschiedene Länder vor dem Hintergrund auch Druck auszuüben auf den Benjamin Netanyahu, eine weitere Eskalation zu verhindern und eine Waffenruhe zu vermitteln zwischen der Hamas und Israel. Aktuell laufen Verhandlungen zwischen den Vertretern von Israel und der Hamas in Rom unter der Vermittlung unter anderem von den USA, Katar und Ägypten. Wo stehen die Verhandlungen aktuell um eine Waffenruhe?
Da hat man in den vergangenen Tagen wenig öffentlich gehört. Das liegt natürlich in der Natur der Sache, dass solche Verhandlungen natürlich nicht publik werden oder erst publik werden, wenn tatsächlich ein gewisses Ergebnis erreicht wurde. Der Raketenangriff auf die Golanhöhen hat das natürlich, die ganze Dynamik natürlich ungemein erschwert. Vor den Verhandlungen und vor dem Raketenangriff haben amerikanische Diplomaten gesagt, man stünde nun wirklich kurz vor einer Einigung. Das hat man zwar in der Vergangenheit schon oft gehört und ist dann nicht eingetreten, aber dieses Mal gab es wieder eine gewisse Hoffnung, die dann durch diesen Raketenangriff natürlich zunichte gemacht wurde. Die Hisbollah sagt immer, sie werde mit den Angriffen aus dem Libanon auf israelisches Territorium aufhören, wenn der Krieg in Gaza beendet ist. Mit diesem Angriff auf Israel hat die Hisbollah natürlich nichts dazu beigetragen, diesen Krieg in Gaza zu beenden. Im Gegenteil, sie hat ihn weiter verlängert.
Das Gegenteil von einer Eskalation, das wäre ja eine gewisse Stabilität in der Region und eben auch das Beilegen von offenen Konflikten. Im Moment scheint das sehr weit weg. Gibt es noch Hoffnung auf diplomatische Erfolg?
Da wäre es jetzt natürlich schön, wenn man von einer gewissen Hoffnung auf diplomatische Erfolge sprechen könnte. Ich sehe sie nicht. Ich kann nichts erkennen, was zu einer Lösung, zu einer Waffenruhe in Gaza führen könnte. Und man muss da leider auch sagen, dass selbst wenn diese Waffenruhe eintreten würde, es gibt so gut wie keine Planungen für das danach. Die grundsätzliche Frage ist ja, wer wird denn eigentlich regieren in Gaza? Wer wird zumindest für Ordnung sorgen? Weil die Ordnung und die Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung ist ja die Grundvoraussetzung, dass dann im zweiten Schritt auch Hilfe geleistet werden kann, dass die 70% Häuser, die beschädigt oder zerstört wurden, wieder aufgebaut werden können, dass all die Schulen, die zerstört wurden, wieder aufgebaut werden können, dass die Krankenhäuser, die auch alle bombardiert wurden, die auch alle kaputt sind, wieder aufgebaut werden können. All diese Planungen gibt es bisher nicht. Von daher muss ich leider sagen, wird uns diese Situation, dieser Konflikt, dieser Krieg in Gaza noch sehr lange beschäftigen und wir werden noch sehr lange mit den Folgen zu tun haben.
Und natürlich wird uns der Nahostkrieg auch im Podcast «Apropos» weiter beschäftigen. Danke vielmals, Bernd, für die Einordnungen heute.
Sehr gerne.
Wer noch mehr möchte lesen zur aktuellen Lage in Gaza, aber auch rund um den Angriff in den Golanhöhen, wir verlinken noch ein paar passende Beiträge dazu im Beschreib zu dieser Episode. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Wir sind erst zurück am 2. August. Morgen am 1. August ist Viertag und wir machen Pause. Die nächste Folge von uns hört ihr darum am Freitag. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit dem Bernd Dörries und die Folge produziert hat Sarah Spreiter. Bis am Freitag. Macht's gut. Ciao miteinander.